Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 8. Dezember. Heute mit folgenden Themen. 7 Monate bedingt für den Walliser Grenzwächter L. Das Militärgericht urteilte im Falle der Totgeburt einer Syrerin. Wir sprechen mit der Anklage, die mehr gefordert hatte, und wir sprechen auch mit der Gewerkschaft des Grenzwachkorps. Sie ist bestürzt, dass Grenzwächter L. nicht freigesprochen wurde.
Wir müssen davon ausgehen, dass der Grenzwächter mit bestem Wissen und Gewissen seine Arbeit verrichtet hat, und das Gericht ist jetzt anderer Meinung. Und das wird einfach einen Einfluss haben auf die Arbeit, auf den Ruf des Grenzwachkorps.
Dann?
Wir planen, ein Mädchenhaus zu machen für weibliche Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahre alt. Für die Kantone Bern, die Westschweiz und die angrenzenden Kantone von Bern.
Der Verein Mädchenhaus DEFI möchte ab dem nächsten Jahr gewaltbedrohten jungen Frauen eine Unterkunft bieten. Weiter geht's mit Kultur.
Nackte Haut hat nichts damit zu tun, dass du mich nicht ernst nehmen sollst als Musikerin.
Die Berner Musikerin Milena Patagonia gibt ein sinnliches und experimentierfreudiges Mini-Album heraus. Und im heutigen Radioblog meldet sich unser imaginärer Hessig-Redaktor Wilfried Würgler zu Wort. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Silvana Gfeller.
Der Kanton Bern will private Sicherheitsdienste stärker kontrollieren. Neu sollen sie eine Bewilligung einholen müssen, wenn sie gewerbliche Sicherheitsdienstleistungen erbringen. Damit will die Kantonsregierung sicherstellen, dass die privaten Sicherheitsdienste Gesetze und Pflichten einhalten. Bisher waren die Bestimmungen im Polizeigesetz verankert, neu will der Kanton ein spezielles Gesetz erlassen. Die Vorlage geht nun ans Kantonsparlament. Die Farben Gelb, Rot, Blau dominierten gestern das Stadtbild von Brüssel. Über 45.000 Menschen demonstrierten beim EU-Parlament mit katalanischen Flaggen. Mit Bussen sind die KatalanInnen aus Barcelona angereist. Die Teilnehmenden forderten die Freilassung der in Brüssel inhaftierten Unabhängigkeitspolitiker. Lautstark appellierten sie an die Solidarität mit Katalonien, vor allem auch im Hinblick auf die bevorstehenden Regionalwahlen vom 21. Dezember. Nicht nur Katalonien, auch Großbritannien und die EU haben sich nach Brüssel bewegt. In den Brexit-Gesprächen wurde ein Durchbruch erzielt, wie die Zeitungen heute Morgen berichten. Die erste Phase der Verhandlungen sei erfolgreich abgeschlossen, verkündete EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach dem Treffen mit der britischen Regierungschefin Theresa May. Fortschritte gab es auch bei der Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Laut May wird es keine harte Grenze geben. Trotzdem verweigert sie Nordirland einen Sonderstatus innerhalb Großbritanniens. Sie will sich noch heute an die Bewohnenden Nordirlands wenden. Viel Lärm gibt es um den diesjährigen Gewinner des Friedensnobelpreises. Am Sonntag wird er in Norwegen vergeben, an die Anti-Atombomben-Koalition ICAN. Dagegen protestieren die Atommächte USA, Frankreich und Großbritannien. Die Botschafter der drei Westmächte werden der Zeremonie nicht beiwohnen. Dieser Teilboykott irritiert die ICAN-Chefin. Man möge nicht immer einig sein über den Weg zu Nuclear Zero, aber man sollte zumindest gemeinsam dafür kämpfen, teilt sie laut SRF mit. Wut und Ratlosigkeit prägten gestern die Reaktionen in Palästina. Die Ankündigung Trumps, neu Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, hat die Menschen in Aufruhr versetzt. Hamas-Chef Ismail Haniyeh bezeichnete Trumps Akt als Kriegserklärung gegen Palästina. Er rief zu einer neuen Intifada auf. US-Fahnen wurden verbrannt und im Westjordanland gab es Auseinandersetzungen, die Verletzte forderten. Die Geschäfte sind geschlossen, die PalästinenserInnen sind im Generalstreik. Und zum Schluss noch das Wetter. Der Samstag bringt ein paar Schneeflocken bei winterlichen Temperaturen und am Sonntag steigt dann das Thermometer um ein paar Grad, aber es bleibt trüb und nass.
Rabe Info.
Der Walliser Grenzwächter L ist verantwortlich für die Totgeburt einer Syrerin. Das Militärgericht in Bern verurteilte den Grenzwächter wegen fahrlässiger Körperverletzung, versuchtem Schwangerschaftsabbruch und mehrfachem Nichtbefolgen von Dienstvorschriften. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert, die Anklage eine weit härtere Strafe. Das Gericht hat sich gestern für den Mittelweg entschieden. Velmar Al berichtet.
Der Walliser Grenzwächter L ist dafür verantwortlich, dass eine aus Syrien geflüchtete Frau im Sommer 2014 ihr Kind verlor, weil er ihr jegliche medizinische Hilfe verweigerte. Obwohl sie im siebten Monat schwanger war, starke Schmerzen und Blutungen hatte auf dem Grenzwachtposten in Brieg, hatte der damalige Einsatzleiter L entschieden, sie mit dem Zug nach Domodossola auszuschaffen, wo sie im Spital in Italien ihr totes Kind gebar. Aufgrund dieser Ereignisse forderte die Anklage, dass der Grenzwächter wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt wird. Das Militärgericht ist dem nicht gefolgt. Trotzdem zeigte sich Ankläger Major Kenat Milunovic nach der Urteilsverkündung zufrieden.
Ich bin einerseits zufrieden, weil das Militärgericht den Sachverhalt abgewogen beurteilt hat. Das war mir wichtig. Es ist in rechtlicher Hinsicht teilweise von der Anklage abgewichen. Es hat seinem Urteil den Alternativanklagesachverhalt 1 zugrunde gelegt. Das heißt, es ist davon ausgegangen, dass das Kind vor Brieg bereits verstorben war. Dies führt natürlich zu einer milderen rechtlichen Qualifikation und damit auch zu einer milderen Strafe.
Das Militärgericht verurteilte den Grenzwächter zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 7 Monaten und zu einer bedingten Geldstrafe von 9.000 Franken. Weil es eben in den beiden zentralen Punkten anderer Meinung war als die Anklage. Nämlich erstens, dass das Kind in Brieg nicht mehr gelebt habe und damit Grenzwächter L auch nicht dazu verurteilt werden kann, vorsätzlich getötet zu haben.
Und die zweite Kernfrage, die sich gestellt hat, war, wann haben die Eröffnungswehen begonnen? Also strafrechtlich beginnt das Leben erst mit den Eröffnungswehen. Und das Gericht ist vom Alternativanklagesachverhalt ausgegangen. Und als Folge dieses Sachverhaltes verurteilte das Militärgericht den Grenzwächter dann nur wegen versuchtem Schwangerschaftsabbruch und nicht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung oder wie im Hauptanklagepunkt wegen vorsätzlicher Tötung.
Wann das Kind gestorben ist und wann die Eröffnungswehen begonnen haben, das konnte auch das medizinische Rechtsgutachten nicht abschließend klären. Der Zweifel bleibt also bestehen, in jedem Fall. Trotzdem erwägt Major Kenat Milunovic, das Urteil weiterzuziehen ans Militärappellationsgericht.
Die Fragen, wann das Kind gestorben ist und wann die Eröffnungswehen begonnen haben, ist tatsächlich eine Frage des Sachverhalts. Hier haben wir Gutachten, die für das Gericht eine klare Antwort auf die Fragen gegeben haben. Es gibt aber weiterhin Elemente, welche diese Fragen als offen darstellen und deshalb prüfe ich unter anderem einen Weiterzug.
Nicht nur die Anklage, auch die Verteidigung überlegt sich, das Urteil weiterzuziehen. Sie hatte auf Freispruch plädiert.
Harsch kritisiert wird das Urteil des Militärgerichts von der Gewerkschaft des Grenzwachtpersonals. Die Gewerkschaft Garanto ist bestürzt, dass Grenzwächter L nicht freigesprochen wurde. Wilmar All fragte Heidi Rebsamen, Zentralsekretärin von Garanto, warum.
Es wurde über die Arbeit dieses Grenzwächters geurteilt, das heißt, es wird generell über die Arbeit des Grenzwächters geurteilt. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Grenzwächter und Grenzwächterinnen, die machen ihren Job und sie müssen ab jetzt befürchten, sie können vom Militärgericht verurteilt werden.
Der Walliser Grenzwächter L. hatte in einer Notsituation nicht richtig gehandelt, obwohl ihn mehrere Kolleginnen informiert hatten, einer schwangeren Frau gehe es nicht gut, hatte er als Einsatzleiter entschieden, sie trotz starker Schmerzen nach Domodossola auszuschaffen. Natürlich seien GrenzwächterInnen nicht per se unfehlbar, nur weil sie GrenzwächterInnen seien, meint auch Heidi Rebsamen. Aber
wir müssen davon ausgehen, dass der Grenzwächter mit bestem Wissen und Gewissen seine Arbeit verrichtet hat und das Gericht ist jetzt anderer Meinung. Und das wird einfach einen Einfluss haben auf die Arbeit, auf den Ruf des Grenzwachtkorps.
Die Arbeit des Grenzwachtkorps haben die tragischen Ereignisse vom Sommer 2014 bereits beeinflusst. Das betonten während des Prozesses mehrere Zeugen vom Grenzwachtkorps. Zahlreiche neue Bestimmungen seien erlassen, bestehende geändert worden. Auch die Infrastruktur sei angepasst worden. Heidi Rebsamen ergänzt:
Also es hat sicher eine Sensibilisierung stattgefunden und wir fordern ja noch weitere Sensibilisierung und wir sind da auch im Gespräch mit der Oberzolldirektion und mit dem Kommandanten. Wir plädieren ja für die Devise, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Es geht da um die externe Hilfe, medizinische oder polizeiliche Hilfe. Einfach, wenn es schwierige Situationen gibt, dann sollte man lieber einmal zu viel Hilfe anfordern als einmal zu wenig.
Diesbezüglich will die Gewerkschaft Garanto dazu beitragen, die Ausbildung der GrenzwächterInnen laufend zu verbessern. Weiter fordert die Gewerkschaft vom Parlament, das Budget der eidgenössischen Zollverwaltung zu erhöhen, um die GrenzwächterInnen mit mehr Personal zu entlasten.
Weil wir der dezidierten Meinung sind, dieses Urteil zeigt eben auch, dass es zu wenig Leute gibt, weil die Grenzwächter und GrenzwächterInnen unter sehr hohem Leistungsdruck stehen und das kann dann dazu führen, dass man eine Situation falsch einschätzt.
Dass der Leistungsdruck sehr hoch war, betonte auch der Angeklagte vor Gericht. Er sei enorm unter Druck gewesen, seinen Auftrag, nämlich die Flüchtlinge nach Italien auszuschaffen, noch an diesem Tag auszuführen. Dass es am Personalmangel lag, darf hingegen zumindest in diesem Fall bezweifelt werden. Am fraglichen Tag war die Lage ausgesprochen ruhig und auf dem Posten in Brieg waren insgesamt 24 GrenzwächterInnen vor Ort.
Rabe Info.
In der Schweiz gibt es zu wenig Mädchenhäuser. Das schweizweit einzige vergleichbare Haus steht in Zürich. Ein Unterschlupf von einem geheimen Ort für junge Frauen bis 20, welche von Gewalt bedroht sind. Nun will der Freien Mädchenhaus DEFI eine weitere solche Unterkunft in Biel öffnen, denn der Bedarf besteht. In Zürich nutzen rund 70 junge Frauen das Angebot pro Jahr. Angedacht ist nun eine 6-monatige Pilotphase ab Frühling, welche dem Verein die Möglichkeit geben soll, ihre Idee zu überprüfen. Kathrin Hiss sprach mit Melanie Hildbrand, sie ist Co-Präsidentin vom Verein Mädchenhaus DEFI.
Wir planen, ein Mädchenhaus zu machen für weibliche Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahre alt. Für die Kantone Bern, die Westschweiz und die angrenzenden Kantone von Bern. Weibliche Jugendliche, die von Gewalt zu Hause, in ihren Partnerschaften und ihrem Umfeld betroffen sind. Das kann körperliche, sexuelle, psychische, physische Gewalt sein. Oder bedroht sind von Zwangsheirat.
Die Mädchen und jungen Frauen, die bei euch im Haus unterkommen sollen, die können maximal 3 Monate bleiben. Was passiert denn, nachdem diese 3 Monate verstrichen sind?
Unser Projekt ist geplant für maximal 3 Monate, weil wir denken, dass eine Krisenbewältigung in 3 Monaten geschehen sollte. Das heißt, in diesen 3 Monaten würde man versuchen, mit den jungen Frauen, mit den Mädchen zu gucken, wo stehen sie, was wollen sie, wo gehen sie hin, um dann anschließend wieder Ruhe ins Leben zu bringen mit einer definitiveren Anschlusslösung. Das Mädchenhaus ist nicht gedacht für längerfristig, es ist wirklich gedacht, um den Ausstieg aus dieser Gewaltspirale zu schaffen.
In Zürich gibt es bereits seit vielen Jahren ein Schutzhaus, das bietet 7 Plätze und das wird auch rege genutzt. Warum wählen Sie nun Biel als weiteren Standort für ein Mädchenhaus?
Die Stadt Biel haben wir ausgewählt, weil sie zweisprachig ist. Wir wissen, dass es in der Westschweiz kein ähnliches Angebot wie ein Mädchenhaus gibt. Das heißt, Mädchen, die Französisch sprechen, haben keine solche Möglichkeit, eine Schutzunterkunft zu finden, die unkompliziert zugänglich ist. Und deswegen ist es Biel. Bern ist ein großer Kanton, Biel, c'est bilingue, und die Westschweiz kann auch bedient werden dadurch.
In einem ersten Schritt soll jetzt eine Pilotphase passieren, die sollte 6 Monate dauern und im Frühling beginnen. Was ist denn das Ziel dieser Pilotphase?
Das Ziel dieser Pilotphase ist, dass wir mehr Druck aufbauen können, einerseits auf die Politik, dass ein Mädchenhaus, wie ursprünglich geplant, für Mädchen, also auch minderjährige Mädchen, eröffnet werden kann. Andererseits können wir so unsere Idee überprüfen. Funktioniert sie auch? Hat sie Rückhalt in der Westschweiz und im Kanton Bern? Das sind die 2 großen Ziele. Eine uns unterstützende SP-Grossrätin Beatrice Stucki hat ein Postulat eingegeben für den Verein Mädchenhaus Défi Bilbien. Der Auftrag des Postulats ist, eine Bedarfsabklärung vorzunehmen im Kanton Bern. Braucht es Schutzplätze für das Klientel, was wir ausgewählt haben, 14- bis 20-jährige gewaltbetroffene jugendliche Frauen? Wenn es Schutzplätze braucht, wie viele braucht es im Kanton Bern? Die Beantwortung dieses Postulats dauert noch. Sie haben 2 Jahre Zeit. Es wurde letztes Jahr, September 2016, eingegeben. Wir erwarten die Antwort September 2018. Wir denken, der politische Wind hat sich ein wenig gedreht und erhoffen uns nicht sehr viel, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall denken wir, dass wenn wir nur warten, passiert nichts. Deswegen beginnen wir mit einem Pilotprojekt für Volljährige.
Im Moment sammelt ihr vom Verein Mädchenhaus Défi Spenden für diese Pilotphase, für diese 6-monatige Pilotphase. Was steht denn zurzeit noch auf der To-Do-Liste neben Geld?
Wir suchen nebst dem Geld für das Betreiben dieser Unterkunft, suchen wir vor allem auch eine Wohnmöglichkeit. Das kann eine größere Wohnung im Raum Biel sein, in der Stadt Biel sein, die wir zwischen nutzen können oder die wir mieten können, vorerst mal für 6 Monate. Vielleicht wird sich das Projekt ja verlängern, was wir natürlich sehr hoffen, dann wäre es längerfristig. Helfende Hände werden gesucht werden von uns, wenn wir denn wirklich wissen, dass wir öffnen. Und da, denke ich, suchen wir primärerweise professionelle helfende Hände, weil wir doch auch einen gewissen Standard und eine gewisse Qualität erfüllen möchten in der Begleitung und Betreuung dieser weiblichen Jugendlichen.
Sagt Melanie Hildbrand, sie ist Co-Präsidentin vom Verein Mädchenhaus Défi. Mehr Infos dazu und ein Link zum Crowdfunding für die Pilotphase des Projektes gibt es auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Heute ist MPEP der Berner Musikerin Milena Patagonia erschienen. Milena Patagonia wird hier im Info gleich noch genauer Auskunft geben über ihre 7 neuen Songs. Zuvor hören wir uns aber einen dieser Songs an. Hier ist Nimmi.
Schaust mich an mit den Augen von einem hungrigen Wolf. Auf der anderen Seite von dem Raum. Zwischen uns liegt das Gefühl zu Universum. Wir haben süße Momente gesammelt. Uns geliebt die kalte Frühlingsnacht. Wo der Sommer ist gekommen, die müssen noch ziehen. Nimm mich noch einmal in die Arme. Dann ist alles wieder gut. Nimm mich noch einmal zu dir. Dann habe ich wieder Ruhe. Zehren von schönen gemeinsamen Sekunden. Wo wettmachen, was ist passiert? Die bittere Stunde. Deine Finger auch gemeint für immer. Aber noch bevor der Sommer ist gekommen, ist es gewesen, deine Finger träumen noch immer von deinen Händen auf meinen Beinen. Those is a cool. dieser Nacht.
Rabe Info. Kultur.
Nicht entdeckt werden, sondern selber machen. Gesagt, getan, und so erscheint heute MPEP. Ein Mini-Album mit insgesamt 7 Songs von Milena Patagonia. Hinter dem Pseudonym steckt die 31-jährige Musikerin und Journalistin Milena Krstik, eine leidenschaftliche Geräuschesammlerin, die sich ebenso leidenschaftlich für die Sache der Frau einsetzt. Es ist eine Mischung aus Spoken Word, Elektronika, R&B und Geräuschsamples, welche Milena Patagonia mit viel Experimentierfreude aufgenommen hat. Im Zentrum steht ihre Stimme, die von starken Gefühlen und vom Knochenfinden im Wald erzählt. Gisela Voitz hat sich mit Milena Patagonia über ihre neue EP und über das leicht begleitete Tanzen an Stangen unterhalten.
Milena Patagonia, den Namen habe ich eigentlich aus einem Jux herausgewählt. Das war mein ganz erster Auftritt mit elektronischen Geräten in der Dampfzentrale am Club Dessay. Ich war dort Teil davon und bin dann einfach mit meinem Vocal, also ich habe so ein Gerät, das die Stimme verfremdet, bin ich dann da hingegangen und ich wusste, ich brauche einen Namen für diesen Abend. Und dann habe ich meine Funktionsjacke angeguckt und dort, das ist halt von Patagonia, und dann ist es halt passiert.
You said that you discovered tenderness. Tell me what you meant.
Als junges Mädchen habe ich immer das Gefühl gehabt, ich werde mal entdeckt. Und das ist einfach ein Scheiß. Du bist nicht entdeckt, du musst dich selber entdecken.
Das Zitat, du musst dich selber entdecken, das habe ich im Rahmen eines Interviews gesagt für Helvetia Rockt. Das ist diese Plattform für Schweizer Musikerinnen. Und ich wurde da befragt, was ich vielleicht anders machen würde heute oder als Frau im Business. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr darauf hoffen, entdeckt zu werden, sondern dass mir schon als kleines Mädchen bewusst gewesen wäre, dass ich mich selbst entdecken muss.
Sag mir näher mal, ob du noch fühlst, ob du immer noch so packst, ob mich immer noch so watch.
Mit den trümmeligen Samples, da meine ich all diese Geräusche, die ich gesammelt habe in 1,5 Jahren Milena Patagonia. Es gibt mich ja erst etwa so lange, und mein Sound hat damit angefangen, dass ich Geräusche gesammelt habe, irgendwie aufgenommen auf mein Handy und dann in das Gerät gespeist, also in meine Loopstation. Und dort wurde die Qualität natürlich wahnsinnig, die hat wahnsinnig gelitten. Und das klingt jetzt auch dementsprechend, aber hat dadurch halt auch einen eigenen Charme.
Komm, wir schaufeln es doch im Wald, machen es so aus Pflanze. Heile die, heile mich. Unsere Liebe wird wachsen, sich in Natur entfalten. Und was muss sie dort auch wieder verwesen?
Du hast kürzlich eine Gesprächsrunde geleitet, ein Workshop, wo es um die Darstellung von Frauen in der Musikpresse ging. Da war eine Feststellung, es geht oft nicht um die Musik, sondern Frauen werden aufgrund ihres Aussehens beurteilt, sie werden auf ihre Körperlichkeit reduziert, Frauen als sexy Objekte. Jetzt hast du ein Video herausgegeben zu Wout und trägst darin hautenge, hautfarbene Kleider, Netzstrümpfe und tanzt an einer Stange. Wie geht denn das zusammen?
Dass ich gewählt habe, eigentlich in einem Stripclub zu performen für das Video, das ist, ich glaube, genau aus diesem Grund, dass es wie keine Rolle spielen darf, ob ich Lust habe, mich zu zeigen oder nicht und in welcher Form oder nicht. Es ist alles erlaubt, solange die Frau oder ich oder der Mensch selbst bestimmt, dass er oder sie das tun will. Und das war bei mir so. Da war einfach diese Lust am Tanz, am Performen. Ich habe diesen Tanz nicht das erste Mal gemacht. Also es ist eigentlich eine Weiterentwicklung aus einem Theaterstück. Und ich wusste genau, was ich mache und dass ich das machen möchte. Und da ist eine Lust an Haut, an sich zeigen, natürlich. Und ich wollte das integrieren, das gehört zu meinem Kosmos. Natürlich wird es dazu führen, dass man sich fragt, warum tust du das? Du plädierst dafür, ernst genommen zu werden. Dann muss ich sagen, nackte Haut hat nichts damit zu tun, dass du mich nicht ernst nehmen sollst als Musikerin. Es ist eine Ausdrucksform, die ich gewählt habe und die hat nichts damit zu tun, wie ernsthaft meine Musik ist oder nicht.
Milena Patagonias Mini-Album MPEP erscheint heute Freitag. Alle Infos gibt's auf unserer Homepage und dort gibt es dann auch das Video zu Wout zu sehen, über welches im Beitrag gesprochen wurde.
Rabe Info Radioblog.
Heute in unserer Reihe IB Hessig, Herr Wilfried Würgler, Betreibungsweibel der Stadt Bern. Herr Würgler, weshalb sind denn Sie Hessig?
Nun, zum einen, liebe aktuellen und zukünftigen Betreibungskundinnen und Betreibungskunden, ja. Mein Name ist lustig und ihr könnt ihn mir gern jedes Mal um die Ohren hauen mit dieser äußerst originellen Feststellung, wie witzig es sei, dass gerade ich euch die letzten Lebensfäden rauspresse. Womit wir aber auch schon beim Thema wären und ich möchte es hier nochmal in aller Form betonen, nicht ich würge euch die letzten Rappen aus dem Portemonnaie. Ich bin nur der Überbringer dieser viel zu oft vernichtenden Nachrichten. Und das notabene in der dritten Generation. Mein Vater war Betreibungsweibel und auch sein Vater war Betreibungsweibel. Dazumals war dies noch ein angesehener Beruf und schon deshalb kann ich sagen, es ist wirklich nicht mehr wie früher. Natürlich ist mein Beruf äußerst krisensicher. Genau genommen floriert er erst richtig, wenn es so richtig kriselt. Aber wirklich, es ist nicht mehr lustig. Waren es bei meinem Großvater noch in der Mehrzahl Spieler und ihre Schulden? Wurde dies ja dann bei meinem Vater geändert, dass die Menschen nicht mehr Haus und Hof verspielen konnten? Wurde ich die Hauptzahl Klienten aus dem KMU-Bereich wurden, die ganz in unternehmerisch überschwänglich ahnungsloser Vorfreude und im Rausch der aufstrebenden Zeit sich für ihre Unternehmungsideen große Fabriken mit vielen Angestellten auf Vorschuss pumpten und dann mit wehenden Fahnen absoffen, wenn ihre Ideen eben niemand haben wollte. Ein Rasiermesser mit integriertem Wundpflaster oder dreischneidige Messer, um besonders schöne Servolerscheiben zu schneiden. Oder was mein Vater beim Znacht sonst noch so erzählte. Aber heute, es ist wirklich nicht mehr witzig. Denn wisst ihr, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer, was ich am allermeisten verteile? Krankenkassenbetreibung. Tag ein, Tag aus, Krankenkassenbetreibung. Und da frage ich mich doch wirklich, kann es wirklich sein, dass diese Krankenkassen die Leute derart krank macht? Sollte man da nicht was ändern? Hallo, ihr Politikerinnen und Politiker, ihr hört doch auch immer so fleißig Rabe. Sollte man da nicht irgendwas ändern? Nein, natürlich nicht. Die Krankenkassen halten ja den Rest der Bevölkerung im erpresserischen Würgegriff und fragen, wollt ihr wirklich nicht das Beste, wenn ihr krank seid? Also gern nochmal 7% mehr pro Jahr oder oh, zu viel, dann halt nur 6,9. Sind wir nicht wirklich zuvorkommend?
Nein, seid ihr nicht. Und ich muss es dann ausbaden.
Wie vielen Selbstständigen habe ich ihre Existenzgrundlage, ihre kleine Firma schließen müssen, da diese nicht so ergiebig war, um diese ständig wachsenden Kosten der Krankenkassen leisten zu können? Wie viele Mütter habe ich in den Wahnsinn fallen sehen, weil sie sich ihre Gesundheitskosten nicht mehr leisten konnten? Das kann doch wirklich nicht sein. So macht mein Job keinen Spaß mehr. Mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, ich sei nicht mehr Staatsangestellter, sondern nur noch im Auftrag dieser Krankheitsindustrie unterwegs. Deshalb bin ich hässig. Und deshalb noch einmal ein Appell von der Basis. Ändert was. Das geht doch nicht mehr so weiter, wenn das so weitergeht.
In der nächsten Folge von EB Hässig hören wir dann die Hausfrau und Mutter Barbara Brixel. Ihr ist nämlich eingefallen, wie unsere direkte Demokratie gerettet werden könnte.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 8. Dezember. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Die heutige Sendung sowie alle Beiträge, Videos und weiterführenden Links gibt es auch online auf info.rabe.ch sowie als Podcast zum Runterladen. Das nächste aktuelle Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Beigetragen zum heutigen Info haben Silvana Gfeller, Wilmaral, Katrin Hiss und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder einschaltet. Bis dann, habt ein schönes Wochenende und ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.